Wir haben heute die Kapitel 7 bis 8 des Buches Esra und lernen jetzt endlich Esra kennen, wo wir bisher eigentlich noch gar keinen Grund gesehen haben, warum das Buch nach ihm benannt wird. Und es beginnt eben damit, dass er unter der Herrschaft des König Artaxerxes, wohl Artaxerxes der Erste, mit einer Gruppe von weiteren Juden aus Babylon nach Jerusalem zieht. Und es wird die Liste der Leute gegeben, es wird noch ein Schreiben Artaxerxes zitiert, was die Aufgabe Esras ist. Bevor sie sich auf den Weg machen, betet Esra, dass Gott sie auf dem Weg behüten will, denn es ist ihm peinlich, so sagt er, vom König Bewachung zu erbitten, weil er ja behauptet hat, er sei unter Gottes Schutz. Und dann kann man ja keine militärische Eskorte verlangen. Ja, das sind die Dinge, die heute anstehen. Das beginnt mit einem sehr langen Stammbaum Esras, denn in dieser Länge es, glaube ich, nirgendwo in der Bibel nochmal gibt, und der ihn letztlich auf Aaron, den hohen Priester, den Bruder des Mose, zurückführt. Und wir werden sehen, dass es einige Parallelen, aber auch einige Unterschiede gibt zu der Abstammung der Aaroniden in 1 Chronik 5 im Buch der Chronik. Das beginnt ja mit langen genealogischen Tabellen von verschiedenen Stämmen, und da wird eben auch in der anderen Reihenfolge sozusagen von Aaron angefangen, die Abstammung der hohen Priester bis zu Jehozadak, der ins babylonische Exil geht, gebracht. Ja, vielleicht lese ich die beiden Texte doch noch erst vor, bevor wir reingehen. Also bei Esra heißt es, nach diesen Dingen unter der Herrschaft des König des Artaxerxes, des Königs von Persien, zog hinauf Esra, der Sohn Seraias, des Sohnes Asarias, des Sohnes Chilkias, des Sohnes Schallums, des Sohnes Zadoks, des Sohnes Achitufs, des Sohnes Amarias, des Sohnes Asarias, des Sohnes Merajots, des Sohnes Serachias, des Sohnes Usis, des Sohnes Bukis, des Sohnes Avishuas, des Sohnes des Pinchas, des Sohnes Eleazars, des Sohnes Aarons, des hohen Priesters. Und in der umgekehrten Reihenfolge heißt es in 1 Chronik 5, und die Söhne Amrams, Aaron, Mose und Miriam. Und die Söhne Aarons, Nadab, Abihu, Eleazar und Ithamar. Eleazar zeugte Pinchas, Pinchas zeugte Avishua, Avishua zeugte Buki, Buki zeugte Uzi, Uzi zeugte Serachja, Serachja zeugte Merajot, und Merajot zeugte Amaria. Amaria zeugte Achituf, Achituf zeugte Zadok, Zadok zeugte Achimaaz, Achimaaz zeugte Asaria. Asaria zeugte Jochanan, Jochanan zeugte Asaria, der als Priester Dienst tat im Tempel, den Salomo in Jerusalem erbaute. Asaria zeugte Amaria, Amaria zeugte Achituf, Achituf zeugte Zadok. Zadok zeugte Schallum, Schallum zeugte Chilkia, Chilkia zeugte Asaria, Asaria zeugte Seraja, Seraja zeugte Jehozadak. Jehozadak ging als der ewige Juda und Jerusalem durch Nebukadnezar in die Verbannung führte. Ja, dazu schreibt Sarah Jeffet in ihrem Kommentar zu Esra und Nehemia: Von Vers 1b bis zum Ende von Vers 5 wird der Stammbaum Esras vorgelegt, der keine Parallele in Esra Nehemia hat. Alle Helden im Buch, Zorobabel, Josua und Nehemia, werden nur mit den Namen ihrer Väter vorgestellt. Und Sheshbazzar sogar ohne dieses Detail. Und es gibt keinerlei Informationen über ihre Herkunft oder ihre Familienverbindungen. Demgegenüber enthält der Stammbaum Esras die Namen von 16 Personen und reicht bis zu Aaron: Seraja, Asaria, Chilkia, Shalum, Zadok, Achituf, Amaria, Asaria, Merajot, Serachja, Uzi, Buki, Avishua, Pinchas, Eleazar, Aaron. Dieser Stammbaum verbindet Esra mit der Dynastie der Hohen Priester, die in einer etwas anderen Version in 1 Chronik 5, 29 bis 71 belegt ist. Die ersten drei Generationen, Aaron, Elazar, Pinchas, sind in den Erzählungen der Tora und des Buches Josua bezeugt, während der letzte, Seraja, der letzte hohe Priester im Tempel Salomos ist, der von Nebukadnezar, dem König von Babylon, gefangen genommen und getötet wurde. 2 Könige 25, 18. Nach dieser Aufzeichnung war Esra der Bruder Jehozadaks, der von Nebukadnezar in die Verbannung nach Babylon geführt wurde, und der Onkel Jehoschuas, des hohen Priesters zur Zeit des Darius. Nach der Gesamtheit dieser Angaben zählte Esra zu den Judäern, die in den Tagen Nebukadnezars in die Verbannung nach Babylon geführt wurden. In historischer und chronologischer Hinsicht ist dieser Stammbaum unmöglich. Aus diesem Blickpunkt muss man zwischen zweien seiner Aspekte unterscheiden. Der eine ist die genealogische Grundlage des hohen Priestertums, deren Ziel es ist, die Priester des zweiten Tempels, deren erster Jehoshua ben Jehozadak ist, mit denen des ersten Tempels, deren letzter Seraja war, zu verbinden und sie an die Dynastie des hohen Priestertums, deren Vater Aaron der hohe Priester ist, anzubinden. Ziel dieses Fundaments ist es, den Priestern des zweiten Tempels volle Legitimität zu verleihen. Der andere Aspekt ist die Einbindung Esras in den priesterlichen Stammbaum. Der Abstand der Jahre zwischen Esra und Seraja ist zu groß, als dass es möglich wäre, sie als Vater und Sohn zu sehen. Die Definition Sohn Serajas meint also von den Nachkommen Serajas. Diese Aufzeichnung der Familienbindung ermöglicht es nicht, Esras Platz im Stand des Priestertums festzulegen. Es ist anzumerken, dass Esra in all den Ereignissen, die in Esra Nehemia beschrieben werden und in die er verwickelt ist, nicht ein einziges Mal als hoher Priester dargestellt wird, nicht hinsichtlich seines Titels und nicht hinsichtlich der Aufgaben, die er wahrnahm. Selbst der Titel Priester ist im Buch nicht verbreitet. Ja, soweit hier einiges zu der Abstammung Esras. Dazu Anmerkungen?
Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, ich habe immer die Dinge auch mitgelesen auf Hebräisch und dann übersetzt auf diese Listen und eigentlich nicht so gut verstanden. Aber hier verstehe ich ein bisschen den Zusammenhang, also wie man die verstehen kann. Aber es ist keine Ding, ja, die es, ja. Naja, vielleicht muss man auch mehr in der jüdischen Bibel als Jude darin zu Hause sein, um das zu verstehen. Also, das ist eigentlich meine, was ich dabei gedacht habe.
Meinst du den Text selber oder die Bedeutung
Na,
davon?
die Bedeutung, ja.
Ja, sozusagen, man kann sich fragen, wieso ist das so wichtig, diese lange Priesterlinie zu geben? Aber ich würde sagen, eigentlich, die katholische Kirche hat auch eine zumindest theoretisches Prinzip der Sukzession der Bischöfe, die auch auf einen der Apostel zurückgeführt werden müssen. Also das religiöse Systeme haben diese Tendenz, eine alte Tradition aufrechterhalten zu wollen. Oder auch Königsdynastien, die ja teilweise ist wie das britische Königshaus, die können ja wirklich über 1000 Jahre oder weiter manchmal zurückverfolgt werden mit sogar relativ wahrscheinlichen Abstammungen. Also dieser Wunsch, diese Legitimierung zu haben, ist in dem Sinne gar nicht mal so was Besonderes für die Bibel, würde ich sagen. Und natürlich ist es für die Frage der Legitimität des Dienstes im Tempel enorm wichtig, weil ja das Priestertum daran hängt, dass man von Aaron abstammt. Und wir haben ja bis heute die Juden, die Tradition haben, dass sie Kohanim Priester sind, die natürlich, muss man sagen, in den allermeisten Fällen nicht wirklich bis Aaron nachzufolgen ist, aber grundsätzlich haben die, die eine Abstammungstradition von den Kohanim haben, schon längere Stammbäume. Mir hat mal ein junger Mann gesagt aus meiner Synagogengemeinde, dass er seinen Vorfahren immerhin bis ins Mittelalter die jüdische Gemeinde von Nürnberg zurückverfolgen kann. Also, sieht man eben die Wichtigkeit dieser Stammbäume. Ja, Herr Müller.
Ja, die Wichtigkeit dieser Stammbäume, die sehe ich absolut ein. Aber wir haben hier zwei verschiedene Stammbäume. Das heißt also, die Glaubwürdigkeit wird dadurch natürlich reduziert.
Ja. Und da ist wirklich, glaube ich, auch das eine, man will den Stammbaum haben, aber scheint es offenbar doch nicht so ganz genau mit den Details zu nehmen. Denn
Ja, auf
so
der
wie
anderen
uns
Seite,
heute auffällt.
man will ehrlich sein, weil man ja zwei Stammbäume nebeneinander zeigen will. Das ist sehr gut. Aber wie gesagt, die Glaubwürdigkeit ist etwas gelitten. Die hat etwas gelitten dadurch.
Ja, also ich denke schon, man kann schon mit gutem Gefühl sagen, wenn ich sage, Ezra, der Sohn Seraias, das muss nicht notwendigerweise der leibliche Sohn sein. Da können ein paar
Ja.
Generationen zwischen sein. Das kommt auch in den Büchern der Könige häufig vor, wo einige der Könige von Juda als Söhne Davids bezeichnet werden. Und natürlich liegen da schon viele Generationen zwischen. Also das würde ich sagen, ist noch tragbar. Einige andere Dinge sind schwierig und wir kommen natürlich in das chronologische Problem in dem Moment, wo wir vergleichen mit dem Buch der Chronik, dass dann eigentlich Ezra eben zu den Verbannten gehören müsste. Und das ist ja nicht möglich, wenn er es im Jahr 458 vor nach Jerusalem kommt. Also da ist dann, kommen dann schon eher die theologischen Fragen, warum das so wichtig ist, dass so darzustellen. Und schließlich spielt wohl bei Ezra auch die Rolle, dass wir eben einerseits betont wird, dass er ein Kohen, ein Priester ist, aber er eigentlich keine priesterlichen Funktionen ausführt. Also es scheint irgendwie nur sagen zu wollen, dass er eben aus einem guten Haus kommt, sozusagen, dass auch einen Führungsanspruch hat, aber weiter hat dieser Rang eigentlich keine Bedeutung. Ja, und statt sozusagen der Priesteraufgabe, stellt sich die Frage, was denn ja die Aufgabe Esras war. Und da sind eben auch die verschiedenen Titel, die ihm gegeben werden, sowohl in dem Schreiben Artaschasters, als auch schon in der Einleitung dazu, wo eben besonders auch der Titel der Schreiber Esra kommt. Und da die große Frage ist, was eigentlich mit dem Schreiber gemeint ist. Und ja, ich habe eigentlich zwei verschiedene Ansätze vorgestellt. Das eine ist eben auch von Sarah Jeffet, die eigentlich ja historisch versucht, nach dem, was im Schreiben Artaschasters gesagt wird, vorzugehen. Und danach haben wir dann noch zwei Texte von Raphael Breuer und Benjamin Lau, die eher die religiöse Tradition, wie man Ezra gesehen hat, zeigen. Also Sarah Jeffet, die nach dem Schreiben Artaschasters geht, schreibt: Die Untersuchung der Titel Esras entsprechend der Beschreibung seiner Aufgaben muss mit der Erlaubnis Artaschasters, also dem Schreiben, mit dem er nach Jerusalem geschickt wird, beginnen, nach der die Sendung Esras zwei zentrale Dinge enthält: die Prüfung über Juda und Jerusalem nach den Gesetzen Gottes, 7,14, und die Überbringung des Silbers und des Goldes zum Tempel, 7,15 bis 16. Diese beiden Aufgaben werden im weiteren Verlauf der Erlaubnis in chiastischem Aufbau im Detail beschrieben. Zuerst die Details über das Silber und das Gold, ihre Herkunft und die Art und Weise ihrer Benutzung und ebenso andere Dinge, die mit der finanziellen Unterstützung des Tempels zu tun haben. Danach eine detaillierte Darstellung der Bedeutung der Prüfung nach den Gesetzen Gottes, die Ernennung von Richtern und die Durchsetzung der Gesetze. Aus dieser Definition der Aufgaben Esras geht hervor, dass die Definition der Priester seine Herkunft bezeichnet, die Grundlage für seine besonderen Fähigkeiten, und seine grundsätzliche Verbindung zum Tempelkult, sich aber nicht auf eine Aufgabe Esras als konkret im Tempel diensttun bezieht. Dieses Bild wird auch von den übrigen Erwähnungen Esras als Priester bestätigt. Seine Verbindung zum Tempel ist sehr schwach und manchmal überhaupt nicht existiert. Existent, siehe vor allem in Nehemia 8. Die zweite, Esra nach der Erlaubnis Artaschasters zugewiesene Rolle ist die Errichtung eines neuen Justizsystems von Richtern und Beisitzern, die nach diesen Gesetzen Recht sprechen werden über alle, die als die, die die Gesetze deines Gottes kennen, definiert werden. Die Einzelheiten dieses neuen Systems werden nicht genannt. Aber die Autorität, die Einhaltung der Gesetze durchzusetzen, die Esra übertragen wird, wird betont als ein System von Strafen, die jedem auferlegt werden, der sich den Gesetzen nicht fügt. Man muss daher die Titel Esras in der Erlaubnis Artaschasters als mit seinen Aufgaben verbunden verstehen. Als Experte für die Gesetze Gottes ist er der geeignete Mann für die Errichtung und Inbetriebnahme des Justizsystems nach diesen Gesetzen. Dies ist die Bedeutung des Titels Schreiber in der Erlaubnis. Schäder in einem Buch von 1930 schlug vor, dass Esra eine offizielle Stellung am Hof des Königs Artaschaster hatte und Minister oder Beamter für jüdische Angelegenheiten am Königshof war. Aus der Erlaubnis, so wie sie uns vorliegt, und im Kontext der Erzählung Esras als Ganzer lässt sich schlussfolgern, dass Esra eine hohe Stellung unter den Juden des Imperiums und Zugang zum königlichen Hof hatte. Aber wir halten keine Fakten in Händen, dass es am Hof von Artaschaster eine Art Minister für jüdische Angelegenheiten gab und Esra eine solche Aufgabe innehatte. Möglicherweise hat der Verfasser des Vorwortes zu der Erlaubnis, der Esras Titel aufschrieb, seine Rolle nach den Angaben in der Erlaubnis beschrieben und auch gedeutet und verstand Esras Aufgabe als die des Trägers einer professionellen Position am Hof des Königs und gab dem mit der Definition schneller Schreiber, die auf einen professionellen und vielleicht offiziellen Aspekt des Trägers der Aufgabe hinweist, Ausdruck. Der Ausdruck schneller Schreiber findet sich in der Bibel nur noch einmal, in Psalm 45,2 und auch in den Sprüchen Achikas. Das ist ein aramäischer Text, der noch aus der Zeit des Assyrischen Reiches stammt. Ein weiser und schneller Schreiber. Aber die übrigen Titel, die der Verfasser benutzt, sind eine hebräische Übersetzung der aramäischen Definition. Schreiber der Worte der Gebote des Ewigen und seiner Gesetze über Israel. Oder seine eigene Deutung, die Tora des Ewigen zu erforschen und in Israel Gesetz und Recht zu tun und zu lehren, die die pädagogische Seite von Esras Wirken hervorhebt. Und dann noch genauer zu der etwas merkwürdigen Formulierung in Vers 14, die Prüfung, Bakara, über Juda und Jerusalem nach den Gesetzen deines Gottes. Nach der wörtlichen Bedeutung der Wurzel BQR, gleich untersuchen, prüfen, im Aramäischen wie im Hebräischen, siehe Esra 4, 15, 19 und 5, 5, 17 und 6, 1, muss man in Esra einen Gesandten sehen, der kommt, um das Justizsystem und die Rechtslage in Juda und in Jerusalem nach den Gesetzen Gottes zu überprüfen. Aber dies ist das einzige Mal, dass die Wurzel Bakar zusammen mit der Präposition al gleich auf erscheint. Und daher liegt die Vermutung nahe, dass ihre Bedeutung überwachen, kontrollieren ist, wie in Ezechiel 34, 12. Es scheint, dass die Aufgabe, die Esra übertragen wurde, war, das Justizsystem zu ordnen. In der jüdischen englischen Bibelübersetzung regulate, wie es in Vers 25 bis 26 dargestellt wird. Ja, das ist der Versuch von Sarah Jeffet, die Aufgabe Esras als Schreiber darzustellen. Anmerkungen dazu? Herr Müller.
Das sogenannte Hinaufwandern, also die Rückkehr aus dem Exil, die kam ja nicht in ein leeres Land. Das heißt also, wie muss man sich den gesetzlichen oder auch religiösen Zustand des Landes vorstellen, wohin die wieder zurückkehrten. Ich meine, das war doch kein Chaos in dem Sinne.
Nein, kein Chaos.
Wie man interpretieren könnte.
Benjamin Lau in dem Text, den ich gebracht habe, geht da gleich noch etwas drauf ein. Aber es ist durchaus ein Problem da, denn wir haben ja in den Kapiteln vorher gehört, dass der Tempel wieder aufgebaut worden ist, und der Tempeldienst nach der Tora des Mose durchgeführt wird. Und eigentlich müsste man da ja davon ausgehen, die kennen die Tora ja und die wissen, wie der Tempeldienst gehalten werden soll. Also wieso muss jetzt Esra mit der Tora kommen und sozusagen ein neues Gesetz bringen? Das ist durchaus ein Problem. Und ich habe auch gesehen, die Exegeten halten es durchaus auch für möglich, dass die Priester in Jerusalem gar nicht so glücklich waren, dass Esra aus Babylon kam und ihnen jetzt gesagt hat, was denn getan werden soll. Und dass das vielleicht auch eben ein Versuch war, den Jerusalemer Tempel noch mehr der persischen Kontrolle auch zu unterstellen. Aber das sind Sachen, die wir alle nicht genau wissen können, die vielleicht ein bisschen angedeutet sind. Aber natürlich, er kam weder in ein leeres Land noch in ein chaotisches Land. Da war schon irgendwas, von dem wir nicht allzu viel wissen. Die archäologischen Zeugnisse aus der Zeit sind auch sehr arm. Man hat eigentlich nicht viel mehr als ein paar Inschriften auf Krügen, also Namensinschriften gefunden. Und natürlich auch von dem Tempel, der unter Darius gebaut wurde, ist gar nichts erhalten geblieben. Einmal, weil ihn Herodes nachher de facto abgerissen und durch seinen Tempel ersetzt hat und nachher noch die Zerstörungen kamen. Also von daher, dass wir da archäologisch nichts sagen können, macht es nicht leichter zu sagen, was denn da eigentlich vorher war, bis Esra kam.
Aber Esra kam doch erst, als der Tempel schon fertig war.
Ja, genau. Einige Jahrzehnte später. Und das ist eben die Frage, wieso muss er die Tora, die ja auch Vorschriften über den Tempeldienst enthält, bringen, wenn sie doch schon den Tempel haben und offensichtlich die Opfer nach der Tora darbringen? Da ist durchaus eine gewisse Spannung zumindest da. Und eben auch die eine Möglichkeit, dass wirklich, weil ja auch Esra eigentlich die Gesetze Gottes eigentlich im Auftrag des persischen Königs durchsetzen soll, ob da nicht eben ein Versuch ist, mehr staatliche Kontrolle über das Geschehen in Jerusalem zu bekommen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber das ahnen wir, es wird nicht deutlich aus dem Text. Anita?
Aber das würde ja im Grunde genommen auch ein bisschen erklären, wozu der Stammbaum herhalten muss. Also ich sag mal, wenn schon im Grunde genommen Priesterschaft vorhanden ist, dann geht es ja im Grunde genommen, ich sag mal in Anführungszeichen, hier um den Gegenpapst sozusagen, der intronisiert werden soll und der entsprechend der Rechtfertigung bedarf. Und andererseits kann man sich ja vielleicht auch vorstellen, ich sag mal, eine Religion im Exil, das kennen wir heute ja auch, die bleibt ja näher, in Anführungszeichen, an der alten Tradition, während die vor Ort bleiben, sich ja manchmal auch weiterentwickeln. Und dass es dann bei einer Rückkehr auch dazu kommt, ja, dass da auch unterschiedliche Entwicklungen aufeinanderstoßen und dass es von daher einer entsprechenden Rechtfertigung im Grunde genommen bedarf.
Ja, das kann sehr gut sein. Wie gesagt, Benjamin Lau geht da gleich noch ein bisschen drauf ein. Aber wir haben, das sind wirklich einige Schwierigkeiten offensichtlich im Hintergrund, die nicht ganz so eindeutig im Text ausgesprochen werden. Herr Müller, hatten Sie sich nochmal gemeldet oder so, war die Hand einfach oben geblieben?
Ich sehe leider meine
Kein
Hand
Problem. Nicht. Kein Problem. Ja, also das ist sozusagen die Analyse, die aufgrund des Schreiben Artaschastas kommt. Die jüdische Tradition, für die Esra eine ganz enorm wichtige Gestalt geworden ist, geht mit diesem Titel der Schreiber, wie wir jetzt sehen werden, ganz anders um. Da haben wir einmal den Text von Raphael Breuer in seinem Kommentar, in dem auch seine antizionistische Position wieder deutlich wird. Als Esra der Schreiber, und das ist jetzt eigentlich schon Übersetzung, als Esra der Schriftgelehrte, lebt er im Andenken der Nachwelt fort. Ezra war so groß, dass er würdig gewesen wäre, Israel die Tora zu überbringen, wäre ihm darin nicht Mose zuvorgekommen. So heißt es im babylonischen Talmud in Sanhedrin 21b. Worin lag Ezras Größe? Erstens, dass ein Hinaufsteigen aus Babel nach dem Heiligen Lande auf der gleichen Linie lag wie das Hinaufsteigen Moses auf den Sinai zu Gott. Auch Ezras, des Politikers, Weg war Tora und nichts als Tora. Zweitens, dass Ezras Wirken wie Moses Wirken nur die Lehre und Erfüllung des göttlichen Gesetzes bezweckte. Auch Ezras, des Politikers Palästina-Arbeit, ein sehr beliebter zionistischer Begriff, war Tora und nichts als Tora. Gibt es eine schärfere Verurteilung des nationalistischen Wahnes unserer Tage als diese Einbeziehung der Ezra-Politik in die religiöse Sphäre, in deren Mittelpunkt der Sinai steht? Jedenfalls ist es tief bedeutsam, dass Ezra, der Wiederhersteller der Tora in Israel, dessen höchster Ehrentitel der des in der Lehre Moses bewanderten Schriftgelehrten war, der seinen Stammbaum unmittelbar auf Aaron, den ersten Priester, zurückführte, das Land erst betrat, nachdem der Bau des Tempels vollendet war. Was war ihm das Land ohne den Tempel? Soweit Raphael Breuer, und Benjamin Lau schreibt: Ezras Abstammung gibt ihm ein Eintrittsbillett in den Bereich der religiösen Führung, die in jener Epoche anerkannt war. Die Priester waren seit den Tagen der Tora des Moses für die Angelegenheiten der Religion und des Kultus und für das Weitergeben der Tora eingesetzt. Wenn dir etwas rätselhaft ist hinsichtlich des Rechts zwischen Blut und Blut, zwischen Gesetz und Gesetz, zwischen Ausschlag und Ausschlag, Streitigkeiten an deinen Toren, dann sollst du aufstehen und hinaufgehen zu dem Ort, den der Ewige dein Gott erwählen wird. Und du sollst zu den levitischen Priestern kommen und zu dem Richter, der in jenen Tagen sein wird, und eine Entscheidung fordern. Und sie werden dir die Rechtsangelegenheit sagen. Du sollst nach dem, was sie dir sagen werden, von jenem Ort, den der Ewige erwählt hat, tun und bewahren zu tun, gemäß allem, was sie dir angewiesen haben. Und nach der Tora, die sie dir angewiesen haben, und nach dem Recht, das sie dir gesagt haben, sollst du tun. Weiche von der Sache, die sie dir sagen, nicht nach rechts und nach links ab. Deuteronomium 17, 8 bis 11. Der Ort des Tempels ist der Ort der Tora. Seit der Tempel von neuem erbaut wurde, haben wir nicht den kleinsten Hinweis auf das, was in ihm geschieht, bekommen. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass er nicht in irgendeiner Form funktionierte. Schließlich haben wir das Budget gesehen, das der König Darius zur Vollendung der Arbeit und zum laufenden Funktionieren des Opferdienstes und der Tätigkeit der in ihm Dienenden gab. Das heißt, dass der Tempel in technischer Hinsicht sowohl ein Budget als auch ein Arbeitsprogramm hatte. Das Schweigen der Bücher und die Armseligkeit der archäologischen Funde weisen darauf hin, dass dort nichts Bedeutendes geschah, das Eindruck in der Welt hinterließ. Und was tun Juden, die bereits 150 Jahre lang entlang aller Flüsse Babylons leben? Es ist ganz klar, dass sich eine alternative lokale Führung zu entwickeln begann, die verantwortlich wurde für die Unterweisung in der Tora und die Festlegung der religiösen Lebensordnung. Jetzt erzählt uns die Schrift, dass Ezra ein schneller Schreiber in der Tora des Mose war. Sein Status als Priester hat keine wirkliche Bedeutung. Und das Wesentliche seiner Macht liegt darin, dass er ein Mann des Buches ist. Der übliche Schreiber in der Zeit der Bibel, wie Baruch ben Neriah, das war der Jeremia einiges aufgeschrieben hat, oder Schaphan der Schreiber, war ein wichtiger Beamter, der lesen und schreiben konnte und aufgrund seiner Bildung für die Dokumente im Haus des Königs oder im hohen Beamtentum im Königreich zuständig war. Aber Ezra war nicht nur ein Schreiber, sondern mehr als das. Wir haben keinerlei Sicherheit hinsichtlich der genauen Deutung dieses Titels. Und dennoch kann man annehmen, dass er sich auf die Tätigkeit des Studiums der Tora-Rolle und die Unterrichtung in den Gesetzen und Geboten, die sich aus diesem Studium ergaben, bezog, was später halachischer Midrasch genannt werden wird. Eine alte und breite Tradition in der Literatur unserer weisen seligen Angedenkens erzählt uns von seinem großen Lebenswerk, dank dessen er in das jüdische Gedächtnis als einer der Großen der Nation eingeschrieben ist. Dies ist das Werk der mündlichen Tora. Warum sagt die Tora Schreiber? So wie er ein Schreiber für die Worte der Tora war, so war er ein Schreiber für die Worte der Weisen. Rabbi Chagai im Namen von Rabbi Shmuel bar Nachman, die ersten pflügten und säten und jäteten, mähten, gruben die Erde um, ernteten, banden Garben, droschen, worfelten, lasen aus, malten, siebten, kneteten, feuchteten den Teig an und backten. Und uns bleibt nur zu essen. Rabbi Abba Basamena im Namen von Rabbi Seira, waren die ersten Engel, so sind wir Menschen. Waren sie Menschen, so sind wir Esel. Jerusalemer Talmud, Schkalim 21 A bis B. Die Weisen des Landes Israel in der Generation der Redaktion des Talmud sitzen da und richten ihre Augen wertschätzend auf Ezra, den Schreiber, der ihnen nichts ließ, als da zu sitzen und das Stück Brot zu essen, das er und seine Schreiberkollegen bereitet hatten. Dieses Bewusstsein hinsichtlich des Werks der Schreiber ist sicher übertrieben und bezeugt die mit dem Zeitabstand wachsende Wertschätzung. Aber vor allem ist es auf das Wesentliche ausgerichtet. Die Aufgabe der Schreiber war es, sich mit der Tora zu beschäftigen und aus ihr die Welt der Halacha zu schaffen, die sich mit dem Studium erneuert. Versuchen Sie sich Ezra vorzustellen, wie er sich mit einer Gruppe von Leuten zurückzieht und beginnt, sich mit der Tora abzumühen. Der Anfang Ihrer Arbeit ist es, die Tora zu lesen und zu studieren. Und daher vermehrt der Eifer der Schreiber die Weisheit. Babylonischer Talmud Baba Batra 21a nach einem Vers in Ben Sirach 35,1. Die Weisheit des Schreibers vermehrt die Weisheit. Da der Lehrer nicht mit seiner Tora verborgen ist, sondern lernt und teilhaben lässt, wächst die Tora und nimmt an Stärke zu. Aus dieser Beschäftigung der Schreiber mit der Tora entstanden Einsichten und wurden neue Gesichter der Tora entdeckt. Dies ist der Beginn der mündlichen Tora. Es gab noch keine Sammlungen der Halacha, sondern durch die Beschäftigung mit der Tora wurde die Halacha erneuert, bis sie zu einem großen Haufen wurde. Und da mussten die Weisen kommen und die Halachot in besonderen Ordnungen ordnen. Ja, soweit diese religiöse Interpretation der Schreibertätigkeit Esras. Dazu Anmerkungen? Herr Stadtmüller?
Ich habe eine Frage. Was ist denn ein levitischer Priester? Ich kenne nur, aber auch das nur vage, Leviten und Priester. Was aber ein levitischer Priester ist, das weiß ich nun gar nicht.
Der Ausdruck kommt gelegentlich vor. Da steckt hinter, dass die Priester ja alle Leviten sind. Halt eine besonders heraus. Sie stammen alle von Levi ab und sind eben besonders als Nachfahren Aarons herausgehoben. Aber man kann sozusagen, das ist ihre größere Familie, zu der sie gehören. Doch bei Ezechiel kommt das öfter mal vor, wenn ich mich erinnere. Aber damit ist nicht gemeint, dass jetzt alle Leviten Priester sind, sondern es wird sozusagen gesagt, die Priester sind aus dem Geschlecht Levis.
Ah ja, danke.
Herr Müller.
Ja, also dieser Vergleich mit Moses, der ist mir ein bisschen zu stark. Weil Moses war der größte Prophet und der bescheidenste Mensch, den es überhaupt je auf der Welt gab. Was hat dann Esra eigentlich prophezeit?
Als Prophet gilt er ja auch nicht. Er ist Esra der Schreiber, nicht Esra der Prophet. Und in dem Sinne wird dann auch nicht das Ende des Buches Deuteronomium Leben gestraft, wo es heißt, es trat nie wieder ein Prophet wie Mose auf. Man sieht hier wirklich, welche ungeheure Wertschätzung einfach sich bei den Weisen entwickelt hat. Aber interessanterweise stimmt diese Wertschätzung mit den heutigen Erkenntnissen der Bibelforschung überein, die ja nicht mehr davon ausgeht, dass die Tora am Sinai gegeben wurde, sondern dass die Endredaktion, so wie wir sie heute haben, in die persische Zeit oder vielleicht sogar etwas später fällt und eigentlich von daher das Buch Esra so liest, dass Esra wirklich eine neue Tora bringt. Das werden wir noch in späteren Kapiteln sehen im Buch Nehemia, wo Esra auch nochmal auftaucht, wo er dem Volk die Tora vorliest. Und da eben die große Frage ist, was für eine Tora ist das denn? Ist das die Tora, die wir kennen? Also interessanterweise, obwohl das wirklich so übertrieben klingt, welche Bedeutung Esras hat, würde die heutige Forschung sagen, da ist einige Wahrheit dran, denn wir können eher vermuten, dass Esra und Leute aus seinem Kreis hinter der Tora, die wir heute kennen, stehen als Mose, von dem wir vielleicht annehmen, dass er existiert hat, aber viel mehr eigentlich nicht wissen. Frau Fichtbauer.
Ja, also wie Sie das jetzt dargestellt haben, so habe ich das auch für mich irgendwie versucht zu begreifen. Und zwar auch in einer Parallele zu Ägypten. Da hatten die Schreiber auch einen ganz hohen Stellenwert. Es sind nicht nur Pharaonen dargestellt worden, sondern wir kennen auch viele kleine Statuen und Statuetten von Schreibern. Und es gibt eine Inschrift, die sagt, was würden die Pharaonen machen ohne uns? Ihre Siege wären nichts. Man kennte sie doch gar nicht. Aber wir sind diejenigen, die die Erinnerung an diese glorreiche Zeit aufrechterhalten. Das ist unsere Aufgabe. Das ist ein ganz hoher Wert dieses Berufs. Ja.
Ja, ich glaube, da haben wir heute zu sehr Vorstellungen aus unserer Zeit, dass wir sagen, was ist denn schon das Problem, ein Stück Text abzuschreiben? Aber damals ging es ja um ganz andere Dinge, dass man eben das Alphabet, was gerade das Ägyptische ja enorm kompliziert war. Und das hieß eigentlich, dass das Leute waren, die auch ein Wissen hatten, das andere nicht hatten. Und darum kann man durchaus davon ausgehen, dass die Schreiber eine Art religiöse Position hatten. Und es ist ja bis heute so, auch die Torarollen heute werden ja auch, die im Gottesdienst gebraucht werden, werden ja bis heute noch von Hand geschrieben. Und es ist ein Beruf, Toraschreiber zu sein. Und das ist auch eine ganz heikle Angelegenheit. Also man muss genau wissen, wie man die Buchstaben schreibt. Man muss aufpassen, dass die Tinte nicht zu dick ist, dass die Buchstaben nicht zu sehr und nicht zu wenig miteinander verbunden sind. Also da steckt eine große Verantwortung hinter, dafür zu sorgen, dass man den Text von einer anderen Torarolle korrekt abschreibt. Und das ist auch durchaus eine, ja, eine religiöse Handlung eigentlich. Also von den Leuten werden auch bestimmte Qualitäten eigentlich erfordert und man kann sie nicht einfach so hinsetzen und jetzt schreiben. Das in den orthodoxen Kirchen ist da vielleicht die Parallele des Ikonenmalens, was ja auch eine Form von religiöser Tätigkeit ist. Und da kann man auch nicht einfach den Pinsel nehmen und malen, sondern auch da soll etwas Religiöses rübergebracht werden. Und wenn wir das mitbeachten, dann sehen wir, wie wichtig wirklich solche Schreiber sind. Ja. Frau Fricke.
Ja, also ich versuche das auch zu verstehen und ich denke, dass Mose zunächst mal ihn auf der Wanderung nach Ägypten, also Auszug aus Ägypten, die 10 Gebote gebracht hat, dass das eigentlich so ein Kern ist, den Moses in die Geschichte bringt, aber eine Vervollständigung der Tora eigentlich wahrscheinlich erst später, als diese 5 Bücher geschehen ist, als man ganz anders reflektiert hat vielleicht über das Judentum, dass eben auch bestimmte Dinge wie die Genesis oder so zweimal erzählt werden. Ich glaube, da spiegelt sich sowas wieder, dass es wie so eine Renaissance ist, wie wir das vielleicht in Europa hatten, dass wir diese Kultur wieder aufgenommen hat. Und vielleicht nur noch, ich habe einmal in Aachen die Synagoge besucht, die neue, und da hat man uns gesagt, wenn die Tora geschrieben wird, darf kein einziger Buchstabe falsch geschrieben sein, sonst muss die ganze Tora-Rolle neu geschrieben werden. Das ist schon eine harte Aufgabe, wenn man sich das vorstellt.
Also bei dem Neuschreiben, das kommt drauf an, wie schwerwiegend es ist. Manchmal
das
kann man
haben
auch
die gesagt dort.
Ja, das nicht erfunden. Also manchmal kann man das auch ausbessern. Was wirklich ganz neu geschrieben werden muss, sind die ja wesentlich kürzeren Bibeltexte, die in den Mesuzot, die an die Türen geheftet werden und in den Gebetsriemen, in den Filien sind. Da muss wirklich, wenn auch nur der kleinste Fehler da ist, das muss von vornherein neu geschrieben werden, weil der Gedanke ist, dass die Buchstaben in ihrer ursprünglichen Reihenfolge aneinandergereiht werden müssen. Bei der Tora ist es nicht ganz so streng. Wie gesagt, manche Dinge können ausgebessert werden, wohl auch aus der Überlegung, wenn man das alles nochmal neu schreiben müsste, wäre das
geht
natürlich
ja gar nicht
enorm.
Eigentlich,
Aber wie gesagt, es ist, und es gibt auch einen Punkt, wo auch eine Tora-Rolle nicht mehr brauchbar ist, wenn sie zu viele Fehler hat. Das auf jeden Fall ist. Und da sieht man wirklich, wie wichtig das ist, diese Treue auch zu bewahren. Und das kann auch, das habe ich auch schon erlebt, das kann mitten im Gottesdienst passieren, wenn man aus der Tora vorliest und der Leser oder die Leserin plötzlich merkt, da stimmt was nicht. Dann kann man die Tora oder nicht weiter benutzen. Und wenn man Glück hat, hat man schon zweite immer in der Synagoge. Und ansonsten muss man sehen, wie man das Problem löst. Denn solange das nicht wieder korrigiert wird, ist die Tora oder nicht brauchbar.
Ja, gut, danke.
Ja, und natürlich kommt ja auch der Aspekt der mündlichen Tora, der hier auch betont wird, zu sagen, dass es eben auch die Tora auch etwas ist, was immer weiterentwickelt werden muss und an neue Situationen angepasst wird und dafür eben auch Ezra wichtig gesehen wird. Und es kommt sicher auch dazu, wir hatten ja schon an einigen Beispielen im Buch Ezra gesehen, wie die Rückkehr aus dem babylonischen Exil verglichen wird mit dem Auszug aus Ägypten. Auch zum Beispiel, dass sie Geschenke von ihren Nachbarn bekommen, wie es beim Auszug aus Ägypten war. Und hier ist schon auch so ein bisschen der Gedanke, wir wollen hier jetzt eigentlich was machen, was mindestens genauso viel wert ist wie der Auszug aus Ägypten. Also nochmal ein ganz neuer Anfang, so wie es auch diesen Vers bei Jeremia gibt, der sagen wird, ihr werdet nicht mehr sagen, der Herr, Gott, der uns aus Ägypten heraufgeführt hat, sondern Gott, der uns aus Babylon heraufgeführt hat. Und letztlich für die rabbinische Tradition, die sich ja eben auch besonders auf die mündliche Tora stützt, ist in diesem Sinne wirklich fast Ezra und dann seine Nachfolger, mit denen eigentlich die mündliche Tora beginnt, wichtiger als die schriftliche Tora, die eben weiterentwickelt werden muss. Ja, dann gehen wir nochmal in einer anderen Form an das Schreiben Artachshastas in Ezra 7, 12 bis 26 ein. Bisher hatten wir ja nur gesehen, welche Aufgaben Ezra dort zugewiesen werden. Hier der Text von Michael Helzer und Michael Kuchmann setzt sich mit der Frage auseinander, was erneuert eigentlich dieses Schreiben Artachshastas? Das heißt, wir haben ja schon das Edikt von Kyros und den Brief von Darius, der erlaubte, den Tempel schließlich weiterzubauen. Wieso braucht es jetzt noch einen dritten Text eigentlich? Und das wird hier untersucht. Das Schreiben, das Artachshasta Ezra gab, geht im Umfang der Privilegien, die den Juden verliehen werden, über die Erklärung des Kyros und das Schreiben des Darius hinaus. Die Hauptangelegenheit des Briefes ist die Erweiterung der Rechte des Tempels als eines vom König anerkannten Tempels. Vers 13, 15, 16, 19 sind in ihrem Wesen der Erklärung des Kyros ähnlich, in der bloßen Erlaubnis, dem Tempel Spenden an Geld und Geräten zu überweisen. Nur dass dieses Mal auch der König und seine Ratgeber unter den Spendern sind. Verse 17 bis 18, 19 bis 23 beschreiben im Detail die Arten der Opfer und die übrigen täglichen Bedürfnisse des Kultes und wiederholen in der Hauptsache das Schreiben des Darius in Ezra 6, 9 bis 10. Während jedoch das Schreiben des Darius die Deckung der tatsächlichen Ausgaben verspricht, setzt Artachshasta eine Höchstsumme von 100 Silberbarren, 3.360 Kilogramm fest, die aus der Schatzkammer der Provinz jenseits des Stromes gegeben werden. Nach Herodot 3,91 belief sich die jährliche Gesamtsteuer, die von der fünften Satrapie jenseits des Stromes eingezogen wurde, auf 350 Silberbarren. Und daraus ergibt sich, dass die Summe, die Artaschasta für den Tempel von Jerusalem bereitstellte, fast ein Drittel aller Einkünfte der Provinz jenseits des Stromes betrug. Und es besteht kein Zweifel, dass sie um vieles über die tatsächlichen Ausgaben des Tempels hinausging. Der wichtige Paragraph, der die Befugnis Artaschastas von denen seiner Vorgänger unterscheidet, ist der Paragraph, der die Priester, die Leviten und die übrigen im Tempel Diensttuenden von der königlichen Steuer ausnimmt. Mit der Gewährung dieser Ausnahme wird der Status des Tempels von Jerusalem dem Status der großen Göttertempel in Babylon gleichgestellt, die seit Urzeiten Privilegien genossen hatten. Unter diesen Privilegien sind die Anduraru, Freigabe und die Sakutu, Privileg zu erwähnen, die Befreiung von den Pflichtzahlungen an das Königreich bedeuteten. Diese Ausnahmen, die in der neuassyrischen und der neubabylonischen Zeit jeder Tempelstadt in Mesopotamien gegeben wurden, wurden in der persischen Zeit nur bestimmten Tempeln verliehen. Und vor dem Hintergrund dieser Realität ragen die Privilegien, die Artaschasta den im Tempel von Jerusalem Diensttuenden verlieh, heraus. Es scheint, dass die Befugnis Artaschastas nicht beabsichtigte, den Tempel von Jerusalem zu einem Staatstempel und seine Diener zu Beamten des Königs zu machen, sondern zu einem Tempel, der den Schutz des Königs genießt und von der Überwachung und Einmischung des Satrapen und der übrigen vom König Ernannten ausgenommen ist. Ähnlich wie es sich aus der Gadithas-Inschrift über die Stellung des Apollo-Tempels in Kleinasien ergibt. Ja, so viel zu dem Schreiben des Artaschasta. Dazu Anmerkungen? Herr Müller. Sie sind noch stumm geschaltet.
Ich habe hier ein schönes Wort zitieren wollen, das also die tatsächlichen Ausgaben des Tempels hinausging. Wer hat das überschüssige Geld bekommen und wozu? Das ist hier die
Wissen wir nicht.
Frage. Das ist die Frage, weil der Unterschied zwischen 100 Kilo und 350 Kilo, also Silberbarren, ist ja wohl enorm.
Ja. Ja, ob man es einfach als eine Übertreibung sehen muss,
Dafür ist
schwer
es
zu
zu viel
sagen.
schon. Das ist
Ansonsten
schon.
haben die Priester sich da ziemlich gütlich dran tun können.
Und wer ist das jenseits des Stromes? Wer ist
Das ist
damit gemeint?
der Name der Satrapie, die sich vom Euphrat bis zum Mittelmeer erstreckt hat. Das war eine der Satrapien des Persischen Reiches und dazu gehörte eben auch die Provinz Juda. Also die Satrapien waren in weitere Provinzen unterteilt. Und eben aus dem Blick der Perser ist eben jenseits des Stromes westlich des Euphrat, während in der Bibel ja der Strom, um den es geht, normalerweise der Jordan ist, der natürlich ein armes Rinnsal ist im Vergleich zum Euphrat. Aber bei diesen Texten natürlich ist klar, es geht um den Euphrat.
Ja, hier fragt man sich wirklich, was hat der Artachschaster an den Juden gefunden?
Der Frage gehen wir im nächsten Text nach, aber werden merken, eine wirkliche Antwort darauf gibt es nicht.
Ja.
Frau Fichtbauer.
Das war auch meine Frage eigentlich. Es ist ja erstaunlich, dass also das ganz große Gebiet, das ist ja nicht nur das Königreich Juda, sondern auch das Gebiet jenseits des Jordans, also nach Osten hin, zwischen Euphrat und Tigris, ja auch in die Pflicht genommen wird. Wobei,
die doch mit dem Staat Juda oder mit der Provinz, wie heißt sie nochmal,
Jehud, ja.
Ja, gar nichts zu tun hatte. Also man wundert sich schon, hat das wirklich der historischen Wahrheit entsprochen? Man kann es sich kaum vorstellen.
Ja, ist wirklich schwer zu sagen. Und vielleicht auch eben der Wunschtraum von Juden, die Bedeutung ihres Tempels
ja,
ganz stark zu zeigen, auch das wäre eine Möglichkeit. Und man könnte natürlich, so ähnlich wie wir das ja schon zu Zeiten des Darius in der Interpretation von Benjamin Lau gesehen haben, dass man die Priester in Sahne ersäuft, wie man das im Hebräischen nennt. Sozusagen, man gießt so viel über sie aus, damit sie nur ja staatstreu sind.
Und ach so, ja.
Nicht auf dumme Gedanken kommen, was irgendwie sich der Regierung zu widersetzen. Das könnte auch noch eine Möglichkeit
ja,
sein.
Ja, das war tatsächlich eine mögliche Motivation. Weil man ja dann auch schon einiges an Rebellischem vorher erlebt hatte. Es wäre ja nicht die erste Rebellion, die sich dann da breit machen würde. Und es ist schon erstaunlich. Ja.
Ja. Please, Frank, kommst du mal?
Und von Herrn Schobes kommt die Anmerkung, ist die Zahl 100 nicht vielleicht nur sehr, sehr viel und weniger eine präzise Zahl? Auch bei runden Zahlen besteht natürlich immer die Möglichkeit, dass...
Das wäre dann die 350.
Ja, gut, das ist sozusagen der faktische Bericht, den Herodot gibt. Der ist die Bibel nicht mehr verantwortlich sozusagen. Ja, es bleibt wirklich rätselhaft, zu sehen, wie... es ist eigentlich auch etwas, es wird ja... diese Ausnahme, dass die Priester keine Steuern bezahlen müssen, das kommt ja vor in der Josefsgeschichte, als Josef die Ägypter am Leben erhält durch das Getreide, das er gesammelt hat. Die müssen ihm ja schließlich, nachdem sie kein Geld mehr haben, erst ihr Vieh und dann ihr Land verkaufen, um die Nahrung und Getreide zum Säen zu bekommen. Und dann heißt es eben, nur die Priester sind davon ausgenommen, sie behalten ihr Land. Also in dem Fall geht es nicht um Geld, sondern um Land. Und sozusagen da kann auch Josef nicht dran rütteln. Und demgegenüber heißt es ja zu den Priestern, überhaupt auch den Leviten, dem ganzen Stamm Levi, in der Bibel immer, dass sie gerade keinen Landbesitz haben, denn sie sollen Gott dienen. Gott ist ihr Erbe. Und von daher hat eigentlich die Tradition der Tora etwas, dass die Priester zwar ja eine Entschädigung für ihren Dienst bekommen und sie müssen ja auch von irgendwas leben, aber sie sollen sich nicht bereichern an dem Ganzen. Das ist in der Tora ziemlich eingeschränkt und hier kommt vielleicht schon so ein bisschen auch rein, hier kommt eine Elitenstellung, die sich auch finanziell ganz gut tut und das ist vielleicht gar nicht mal so gesund. Also Benjamin Lau hat das auch ein bisschen aktualisiert, indem er dazu schreibt, eben auch heute, wenn Yeshiva-Schüler, die eigentlich auf Staatskosten studieren können, dass es alles ähnliche Dinge sind, die nicht immer von der ganzen Gemeinschaft so glücklich gesehen werden. Also das kann innerhalb der jüdischen Gesellschaft durchaus auch dem Priester vielleicht gar nicht mal so gut tun und ihrem Ansehen. Das ist sicher auch zu sehen. Ja, dann schauen wir uns mal die Vermutungen von Michael Helzer und Michael Kuchmann an, was denn nun wirklich Artaschasta motiviert hat, Ezra nach Jerusalem zu schicken und auch noch mit diesem großzügigen Privileg. Ein Problem, das bis heute keine befriedigende Lösung gefunden hat, ist die Frage nach der Motivation Artaschastas bei dem Verleihen der Befugnis. Sowohl die Ezra-Erzählung als auch die Memoiren Ezras, das ist eine Unterscheidung, die man heute in der Forschung macht, weil in manchen Texten, wo Ezra erwähnt wird, von ihm in der dritten Person gesprochen wird, das ist dann die Ezra-Erzählung und er manchmal ja auch in der ersten Person spricht und man nennt das die Memoiren Ezras. Sowohl die Ezra-Erzählung als auch die Memoiren Ezras machen sie an der Persönlichkeit Ezras, der den König dazu brachte, ein offenes Ohr für seine Bitte zu haben, fest. Und ebenso an der göttlichen Gunst, die den König die Bitte erhören ließ. Aber es ist klar, dass diese Verse die Motivation nicht erklären. Das Buchbuch Esra erzählt nicht von Klagen der Juden hinsichtlich der Schmälerung des Status des Tempels. Und man kann zweifeln, ob die Einwohner Judas und die Priester des Tempels der Meinung waren, dass sein Ansehen durch die Garantie eines geordneten Kultus aus der Kasse des Königs vergrößert werden sollte. Außerdem ging die Initiative zur Befugnis von den Kreisen der Exilierten in Babylon aus. Und man kann zweifeln, ob die Priester des Tempels in Jerusalem bereit waren, im Gegenzug für die Privilegien, die ihnen in der Befugnis verliehen wurden, die Vormundschaft Esras über sie anzuerkennen. Wir halten nicht genug Fakten in den Händen, um die Befugnis Artaschasters mit den politischen Ereignissen seiner Zeit zu verbinden und seine Motivation als politisch zu sehen. Im Jahr 460 vor brach in Ägypten ein Aufstand unter Inaros und Amyotaios I., dem Begründer der 27. Dynastie, aus. Dieser Aufstand hatte die Unterstützung Athens, die das Entsenden einer Armee nach Ägypten auf 40 Schiffen einschloss. Artaschasters erster Versuch, den Aufstand niederzuschlagen, endete mit einer schweren Niederlage und dem Tod seines Bruders Achaemenes, des Heerführers, der geschickt wurde, um den Aufstand niederzuschlagen. Im Jahr 458, dem Jahr des Hinaufziehens Esras, wurde eine weitere persische Armee unter dem Befehl des Megabyzos nach Ägypten geschickt. Diese Armee war erfolgreicher, aber erst 454 wurde Inaros endgültig besiegt. Es ist klar, dass das Land Israel und vor allem die Küstengegend der persischen Armee als Durchzugsgebiet diente. Und es ist auch möglich, dass der ägyptische Aufstand zur Gärung unter den Völkern von jenseits des Stromes führte. Daher waren einige der Meinung, dass die Befugnis Artaschasters, die Loyalität der Provinz Jehud Persien gegenüber und die Durchzugswege nach Ägypten sicherstellen wollte. Aber diese Ansicht geht aus zwei Gründen nicht über eine Vermutung hinaus. Erstens kontrollierte Juda die Durchzugswege nach Ägypten im Küstengebiet nicht, denn die Provinz Jehud war auf das Bergland beschränkt und ging nicht bis zum Meer. Und zweitens hätte die Befugnis Artaschasters, die den Status des Tempels in Jerusalem erhöhte, zum Verlust der Loyalität der Nachbarn der Provinz Jehud, der Bedränger Judas und Benjamins, die bereits vorher, bis zum Beginn der Tage des Darius, dem Bau des Tempels behinderten, führen können. Diese Vermutung greift nur, wenn wir annehmen, dass es vor dem Hintergrund des ägyptischen Aufstands eine aufständische Gesinnung unter den Nachbarn Judas gab, vor allem unter den Einwohnern der Provinz Samaria, deren Ausschluss vom Bau des Tempels sie versuchen ließ, den Bau der Mauer Jerusalems zu stören, Nehemia 4. Und in Reaktion darauf verlieh Artaschaster dem Tempel in Jerusalem Privilegien. Wie gesagt, halten wir keine Fakten in Händen, die diese Sicht bestätigen. Und daher ist Artaschasters Motivation bei der Verleihung der Befugnis nicht ausreichend klar. Man kann annehmen, dass die Juden in Babylon ein gewisses Geflecht von Umständen, das uns nicht klar ist, ausnutzten, um das Schreiben zu erlangen oder ihr Handeln mit den unterschiedlichen Ansichten zwischen ihnen und den Jerusalemer Priestern über die Bedeutung des Tempels und die Bedeutung der jüdischen Gesellschaft, die sich in der Provinz Jehud herausbildete, zu tun hatte. Ja, soweit diese Vermutungen. Dazu Anmerkungen. Ja, ich denke, hier wird nochmal deutlich, wie wenig wir eigentlich wirklich wissen über diese Zeit und wie sehr wir parallel zu den biblischen Texten nicht genug Quellen haben, um Dinge genauer zu sagen. Und eben ja auch auffällig ist, dass im Persischen Reich eine Menge Dinge geschehen in diesen Jahren die Auseinandersetzung in Griechenland, in Ägypten und das alles ja in der Bibel völlig ignoriert wird. Also die Bibel kommt gut damit aus, das nicht zu erwähnen. Was wohl ja, soweit ich es sehe, anerkannt ist, dass dieses Schreiben Artaxerxes, das ja auch in den Text hier in Aramäisch eingeschaltet ist, das als mehr oder weniger authentisch gilt. Und man eigentlich keine Zweifel, also die Frage, die ja hier eigentlich so ein bisschen wir diskutiert haben, ob das Ganze vielleicht eine Übertreibung ist, also die Frage, ob das vielleicht eine Erfindung ist, die wird eigentlich gar nicht behandelt, soweit ich das sehe. Sondern man geht davon aus, dass das ja ein historisches Dokument ist und es steht jetzt mit dem Problem da, was machen wir damit? Herr Schurmes schreibt, das heißt, dass in dieser Vermutung ein Gegensatz der babylonischen Juden und der zurückgebliebenen, nicht exilierten Juden hergestellt wird. Ja, die Möglichkeit wird zumindest erwogen, eben aufgrund dessen, dass jemand aus Babylon geschickt wird, um die Ordnung aufrechtzuerhalten in Jerusalem und da durchaus die Möglichkeit besteht, dass die Jerusalemer das gar nicht so gut fanden. Also auch das sind Sachen, die uns nicht ausdrücklich gesagt werden. Aber wir werden ja beim nächsten Mal sehen, wie Ezra ja in scharfe Konfrontation geraten wird. Denn die Leute in Jerusalem werden ihm dann ja nach seiner Ankunft erzählen, viele von uns haben fremde Frauen geheiratet und was machen wir jetzt damit? Und da kommt es eigentlich sofort auch zum Konflikt, wie man damit umgehen soll. Also da, das spielt sicher auch etwas mit, dass es so friedlich und freundschaftlich zwischen Jerusalem und Babylon jüdischerseits wohl nicht unbedingt vorgegangen ist. Anita?
Es wird ja schon auch erwähnt im Grunde genommen, oder so habe ich das verstanden, dass es eine gewisse Parallele gibt zwischen Babylon und dem Auszug aus Ägypten. Könnte man auch vermuten, ich sag mal, bei Ägypten geht es ja im Grunde genommen darum, dass Gott das Herz des Pharao verhärtete und dass es hier sozusagen der Gegenkönig ist, dass Gott das Herz erweicht und also wie auch immer, auf jeden Fall, dass es so ein theologisches Moment, so ein Gegenmoment hier auch gibt, den positiv zu zeichnen als im Gegensatz zum Pharao, weiß ich jetzt nicht.
Kann durchaus auch mitspielen. Also man kann ja schon eigentlich auch im Vergleich zwischen dem Pharao des Exodus und dem Pharao Josefs, der ja eigentlich auch als positiv dargestellt wird, da ist ja schon so eine Gegenüberstellung. Und auch Kyros natürlich ist ja derjenige, der sich von Gott leiten lässt und die Juden nach Babylon ziehen lässt, nach Jerusalem und auch in dem Sinne Gegensatz zum Pharao. Doch, das kann man durchaus als zwei gegensätzliche Formen von Königen in ihrer Gotteserkenntnis und ihrem Verhalten zu dem Volk Israel sicher auch sehen. Ja. Herr Müller.
Was wissen wir denn eigentlich von den Tätigkeiten und Leben des Ezra im Exil?
Nichts. Er taucht auf, so wie wir ihn in Vers 7,1 kennengelernt haben. Ja. Man kann annehmen, dass er eben aus einer vornehmen Familie kommt, weil er ein Priester ist, ein Schreiber ist, also offensichtlich aus einer gebildeten Familie
kommt. Ja, aber wie hat er zum König gestanden? Ja, zum Königssohn.
Das ist genau das, was im Gegensatz zu Nehemia. Bei Nehemia werden wir einen genauen Bericht sehen, wie Nehemia am Hof des persischen Königs Dienst getan hat. Das fehlt bei Ezra. Er taucht aus dem Nichts geheimnisvoll auf, könnte man sagen. Und wahrscheinlich muss man dann im Rückschluss auch annehmen, dass er keine Funktion am Hof des Königs hatte, sondern vielleicht eben jemand war, der...
Irgendwo wurde erwähnt, dass also die Bitte beim König Erfolg hatte und so weiter. Also war er doch eine Persönlichkeit, eine politische.
Also in irgendeiner Form hat er, das wird eigentlich so in dem Vers beiläufig gesagt, dass er den König gebeten hat, und der König die Bitte erhört hat. Aber wie er das geschafft hat, die Bitte einzureichen, wird uns nicht erzählt. Denn natürlich, man konnte nicht einfach in den Palast gehen und sagen, hier bin ich. Es ist klar, dass das nicht jeder beliebig machen konnte. Aber ich denke, wahrscheinlich hätte man, wenn Ezra eine Funktion am Hof gehabt hätte, hätte man uns das wahrscheinlich erzählt. Es hätte keinen Grund gegeben, das zu verschweigen. Mhm. So kann es sein, dass er einfach jemand aus einer vornehmen jüdischen Familie war, die gewisse Möglichkeiten hatte, Zugang zum Hof zu bekommen. Das könnte man vermuten.
Mhm. Ja, er war ja zunächst mal nur eine Geisel.
In gewisser Weise auch, ja. Das, da bleibt viel offen.
Ja.
Frau Fichtbauer.
Ja, ich möchte noch mal an das Buch Esther erinnern, wo ja auch der Mordechai in der politischen Hierarchie ganz hoch gestiegen ist und das Ohr des Großkönigs hat. Da ist es der Artaxerxes II. Bei Esther. Hier ist es ja, wird hier immer anders genannt, es ist Artaxerxes I. So, und beides Male gibt es also einen sehr engen Kontakt zum Hof und ja wirklich auch einen sozialpolitischen Aufstieg. Und von daher könnte man sich das hier genauso vorstellen wie bei dem Mordechai.
Naja, gut, der Mordechai hat aber erst mal was geleistet, weil er hat den Mord des Königs verhindert.
Ja.
Wobei, aber dafür musste er schon sozusagen... Das konnte er nur deswegen, weil er schon am Tor des Königs saß und von der Verschwörung gehört hat. Also zumindest scheint es wirklich nicht so,
ja,
so eine absolute Abkapselung gegeben haben.
Ja. Das, etwas schon, ja.
Und das wird ja auch in den Midrashim zum Buch Esther, wird das ja auch nochmal angegangen zu sagen, wenn eben die großen Gastmähler von Achashverosh am Anfang geschrieben werden, dass da offensichtlich auch die Juden von Susa dabei waren. Denn sozusagen, das heißt, da werden alle Einwohner von Susa eingeladen, also warum nicht auch sie? Und dann natürlich auch dafür, werden sie dafür kritisiert natürlich auch, dass sie sich so assimiliert haben. Aber es ist durchaus möglich, dass die Juden, oder natürlich nicht alle, aber die Oberschicht der Juden in der persischen Hauptstadt eine durchaus gute Stellung hatten und dass es Möglichkeiten gab, vielleicht über ein paar Zwischenträge, aber doch irgendwie eine Botschaft an den König weiterzugeben.
Ja.
Frau Fricke.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass der Ezra hat sich natürlich auch berufen gefühlt, was zu machen für Gott. Und er ist dann einfach die Stimme der Exilanten geworden. Also der, wenn es Gespräche gibt zwischen dem Hof, das muss er jetzt nicht Kyros persönlich gewesen sein, sondern die Statthalter, die persischen des Kyros, muss ja auch das Volk, was in Babylon war, im Grunde wie gewählte Politiker heute mit einer Stimme sprechen. Und so stelle ich mir das vor, dass der Ezra als sehr gebildeter Mensch dann diese Führungsrolle übernommen hat und eben auch das alles geleistet hat, dann in 5 Monaten zurückzuziehen nach Jerusalem und alles, was dann gekommen ist.
Das weiß ich nicht. Wer war denn eigentlich der Anführer der Exilanten, die dann wieder nach Hause gezogen sind?
Genau. Das war nicht Ezra in erster Hinsicht. Und wir hören ja gleich noch in der Liste der Hinaufziehenden auch von 2 Priestern und einem Nachkommen des Hauses David, die auch als Erste genannt werden. Aber
ja, namentlich genannt?
Ja, namentlich. Ja. Ja, ja. Man muss wohl schon Ezra als die entscheidende Person sehen, in dessen Namen sozusagen der Zug nach Jerusalem stattfindet. Aber es kann durchaus sein, dass er auch die Initiative nur ergreifen konnte, weil er einen größeren Teil von Leuten in Babylon hinter sich hatte. Und er braucht ja auch Leute, die bereit sind, mit ihm zu ziehen. Wenn das einfach nur seine Privatidee gewesen wäre, dann hätte er wahrscheinlich Schwierigkeiten gehabt, da noch einige tausend Leute zu motivieren, mit zu ihm zu kommen.
Das, ja, und Gelder zu bekommen für genau, den Tempel und alles. Also ich denke schon, dass er eine Stimme hatte.
Ja, das muss man wohl annehmen.
Wie man modern sagen würde vielleicht.
Und das mag eben auch einer der Hintergründe sein, warum eben seine priesterliche Abstammung betont wird. Dass wir uns gleich denken können, das ist jemand, der automatisch von seiner Geburt her, wie auch genau die Abstammung zu Aaron immer aussehe, aber grundsätzlich zu einer vornehmen Familie gehört und der eher Chancen hat, dass man auf ihn hört danach.
Ja, würdig genug ist
Ja,
vielleicht, das
genau.
zu tun, so
Ja,
vielleicht.
natürlich auch. Man kann ja eigentlich auch dem persischen Hof nicht irgendjemanden vorstellen, sondern muss auch irgendwo klar machen,
Ja,
das ist hier.
aber der Esra, er ist doch erst, na sagen wir mal, rund 20 Jahre später nach Juda gezogen. Der
Später nach was?
Bau wurde doch unterbrochen, der Tempelbau. Und danach, als er fertig
Ja.
war, ist er erst losgezogen. Das heißt also, er hat gute 20 Jahre gewartet.
Sogar noch länger, weil
Länger.
der Tempel wurde ja um
Oder länger.
etwa
Ja. 70
615.
Wenn er der Führer im Exil war, dann wäre er sofort mitgezogen. Das setze ich mal voraus.
Na, aber ich
Ja.
denke, ja, ich denke, er hat den Tempel wieder seiner Bestimmung übergeben. So würde ich das verstehen. Dass der als Gebäude, dass die da opferten und so, das haben wir ja gehört. Und dann wurde das eingeschränkt. Aber es war, denke ich, für ja, die Priester, also für, nicht für die Priester, die in Jerusalem waren, sondern für die anderen vielleicht nicht die wirkliche Bestimmung des Tempels als Haus Gottes und das, wo er den vertreten soll.
Man kann durchaus die Frage stellen, und ich glaube auch im Talmud kommt das, glaube ich, auch irgendwo, warum hat Ezra so lange gewartet? Weil den Tempel gab es schon ein paar Jahrzehnte, der funktionierte schon ein paar Jahrzehnte. Warum ist er nicht sofort mit der Einweihung des Tempels nach Jerusalem hinaufgezogen? Und auch da haben wir wieder, merken wir, dass da irgendein Problem ist, aber wir haben keine Antwort auf das Problem.
Ja,
Und genau wie vorhin die Frage gestellt wurde, was war Artaxerxes Motivation, Ezra ziehen zu lassen? Warum hat Ezra sich gerade zu dieser Zeit nicht 10 Jahre vorher, 20 Jahre vorher, 10 Jahre später entschlossen, das zu machen? Was war es, was es plötzlich wichtig machte? Und da stehen wir vor mindestens einem so großen Rätsel, wie wir es bei der Frage von der Motivation Artaxerxes tun. Und weil ich noch weniger, woran wir uns festhalten können. Das
Vielleicht
hat auch Benjamin Lau weist darauf hin, wenn man das im Buch Ezra liest, kann man, wenn man nicht genau liest, kann man das gar nicht, vielleicht nicht wahrnehmen, dass Jahrzehnte zwischen der Einweihung des Tempels und der Ankunft Ezras liegen, denn es heißt, dass der Tempel im 6. Jahr des Darius eingeweiht wird und Ezra kommt im 7. Jahr des Artaxerxes. Es sind natürlich zwei verschiedene Könige, wo einige Jahrzehnte dazwischen liegen, aber wenn man flüchtig liest, kommt man vom 6. zum 7. Jahr und könnte fast den Eindruck gewinnen, als wenn das ein nahtloser Übergang wäre. Vielleicht will man auch damit ein bisschen kaschieren, dass hier de facto eine lange Periode ist, wo uns nicht klar ist, warum Ezra nicht eher gekommen ist.
Ja, also zur Chronologie. Ich habe hier also Darius der Erste, 522 486. Ja, und die Erlaubnis ja zurückzukehren, die ist ja von 538. Und jetzt sind wir bei Esra und der wird hier 428 genannt. Also sind 70 Jahre zwischen. 70 Jahre zwischen der ersten Erlaubnis, beziehungsweise sogar den Befehl, wie es ja schon mal so heißt, zurückzukehren. Und ja, er hat wirklich 70 Jahre gewartet. Das sind 70 Jahre.
Ja. Ja, wir werden noch, wenn wir zu Nehemia kommen, wo Ezra ja auch nochmal erwähnt
Selbe.
wird, werden wir noch dazu kommen, dass es man eben schon überlegen muss, ob denn nach dem, was wir heute gelesen haben, kam Ezra unter Artaxerxes dem Ersten und das wäre 558. Aber weil eben nachher Ezra gemeinsam mit Nehemia genannt wird, könnte man eben auch das Jahr, was Sie vorhin sagten, 428 kommen. Das werden wir dann noch sehen, wenn wir zu den entsprechenden Stellen bei Nehemia kommen, dass wir letztlich nicht mal hundertprozentig sicher sagen können, wann denn nun wirklich Ezra da war. Aber was sicher ist, dass es einige Jahrzehnte nach der Einweihung des Tempels war. Ob wir nun auf 30 oder auf 70 Jahre kommen, aber jedenfalls ziemlich lange.
Etwas später.
Ja, sozusagen. Ja, dann, ich hatte gerade schon erwähnt, die Liste der mit Ezra hinaufziehenden und die Leute, die an der Spitze stehen, dazu schreibt Sarah Jeffet, und dies sind die Häupter ihrer Väter. Die Überschrift der Liste legt das Prinzip dar, nachdem sie redigiert wurde. Eine Liste der Häupter der Vaterhäuser nach ihrer Abstammung. Im Gegensatz zu der Liste der Hinaufziehenden in Ezra 2, Nehemia 7, enthält die Liste nur die israelitischen Väterhäuser und nicht die Väterhäuser der im Tempel Diensttuenden nach ihrem Stand. Die Priester sind zwar durch zwei Anführer vertreten, Vers 2, aber die Liste der priesterlichen Väterhäuser und die Zahl ihrer Leute fehlen. Aus der Fortsetzung des Kapitels, Vers 23 und 30, ergibt sich klar, dass es in der Gruppe der Hinaufziehenden tatsächlich Priester gab. Und daher ist ihr Fehlen in der Liste unverständlich. Das Fehlen der Leviten in der Liste und ihr Anschluss an die Gruppe werden im weiteren Verlauf des Kapitels erklärt. Da heißt es nämlich, dass zunächst mal gar keine Leviten da sind. Und als Ezra das sagt, schickt er nochmal in eine Stadt, wo offensichtlich viele wohnen, und macht ein bisschen Druck. Wir brauchen noch ein paar Leviten, die mitkommen müssen. Und einige erklären sich dann bereit. Aber deswegen sind die wohl nicht in der ursprünglichen Liste. Ja, dann zu Vers 2 bis 3a. An der Spitze der Hinaufziehenden und neben Ezra stehen drei Führungsgestalten. Zwei Priester und ein Nachkomme des Hauses David. Die Auswahl der Führungsgestalten ist beabsichtigt und drückt das Bestreben aus, in der Liste der Hinaufziehenden eine Repräsentation des historischen Volkes Israel zu sehen. An der Spitze des Volkes stehen ein religiöser Führer, hier zwei, und ein weltlicher, ein Spross des Hauses David, aber im Unterschied zu anderen Quellen werden die Priester als Erste genannt. Ezra selbst, die tatsächliche Führungsgestalt des Hinaufzugs, repräsentiert die Herrschaft, die Könige Persiens. Die Positionierung der Priester an der Spitze der Liste belegt ihren bedeutenden Status. Und dies erhöht die Verwunderung über das Fehlen der priesterlichen Väterhäuser in der Liste selbst. Und jetzt eben zu den Priestern. Von den Söhnen des Pinchas, Gershom, und von den Söhnen Itamars, Daniel. Im Gegensatz zu allen anderen Zeugnissen in Ezra und Nehemia werden die Häupter der Priester mittels ihrer Rückführung auf Elazar und Itamar, die Söhne Aarons, vorgestellt. Das Vaterhaus Itamar wird mit seinem Namen genannt und das Vaterhaus Elazar mit dem Namen seines Sohnes, Pinchas. Wir haben keine Informationen über die Geschichte dieser beiden Väterhäuser. Die Tradition über die Zeit des ersten Tempels, die in der Tora beginnt, reicht bis zu Pinchas, dem Sohn Elazars des Priesters, der im Buch Josua mehrmals erwähnt wird, und in Richter 20,28 heißt es, und Pinchas, der Sohn Elazars, des Sohnes Aarons, stand vor ihm, also vor Gott, in Bet-El in jenen Tagen. Wir wissen nichts über die Abstammung Elis und seiner Söhne, der Priester in Shiloh, aber die Namen seiner Söhne, Chofni und Pinchas, 1 Samuel 2,34, 4, 4, 11 und 17, lassen annehmen, dass auch sie aus dem Haus Elazar stammten. Die Abstammungslisten der Priester, die in den Büchern der Chronik und in Ezra Nehemia erscheinen, verbinden die hohen Priester im Tempel Salomos mit der Dynastie Elazars, während die Dynastie des Hauses Itamar nur an einer Stelle erwähnt wird, in der Liste der Priesterabteilungen in 1 Chronik 24 und an ihrer Spitze Achimelech von den Söhnen Itamars. Der erste Auftritt des Hauses Itamar ist hier und es wird von Daniel vertreten. Der Name Daniel erscheint in Listen von Priestern nur noch einmal und er ist der Name eines priesterlichen Vaterhauses in Nehemia 10,7. Der Name taucht unter den priesterlichen Väterhäusern in Ezra Nehemia nicht wieder auf und auch nicht unter den Priesterabteilungen in 1 Chronik 24. Vers 2b bis 3a und von den Söhnen Davids Chattusch, von den Söhnen Shechanias. Nach der masoretischen Verteilung der Lesezeichen wird Chattusch ohne den Namen seines Vaters erwähnt. Also da mit den Strichen und Zeichen, die im Text sind, müsste man eigentlich lesen, und von den Söhnen Davids Chattusch, Punkt. Aber die Fortsetzung der Schrift von den Söhnen Schechanjas ist abgeschnitten, denn danach folgt eben nicht ein Sohn, der mit dem Namen genannt wird, sondern danach folgt eine neue Gruppe von den Söhnen Parosh, Sacharja und nicht einer der Söhne Schechanjas. Und es ist üblich, diese Worte als Abstammung Chattusch zu sehen und sogar der Sohn Schechanjas zu lesen nach der Fassung im Apokryphen Esra-Buch 8,29. In der Liste der Nachkommen Jehojachins in 1 Chronik 3,22 wird Chattusch als Enkel Schechanjas erwähnt und die Söhne Schechanjas Schemaja. Und die Söhne Schemajas Chattusch und Jigal und Bariach und Naharia und Schafat 6. Aber die Fassung des Verses dort scheint verderbt, weil wir nämlich nur 5 und nicht 6 Söhne haben. Und die Ansicht, dass die Söhne Schemajas auszulassen ist und alle 6 Namen als Söhne Schechanjas zu sehen sind, ist anerkannt. Chattusch, der Name ist anscheinend nicht hebräisch und seine Bedeutung nicht klar, ist der einzige der Nachkommen des Hauses David, dessen Abstammung von David in Esra Nehemia erwähnt wird. Zorobabel ben Shealtiel gehörte auch zu den Nachkommen des Hauses David, aber seine Abstammung wird in Esra Nehemia nicht erwähnt. Und dies ist sicher kein Zufall. Es gibt in Esra Nehemia oder in anderen Quellen keinerlei Nachricht über die Funktion Chattuschs in Babylon oder in Jerusalem. Und wir können nicht wissen, ob das Haus David in der Zeit des zweiten Tempels eine besondere Stellung oder sogar eine Fortsetzung in Jerusalem hatte. Ebenso können wir nicht wissen, ob Chattuschs Einschluss in die Gruppe der hinaufziehenden Hoffnungen, verborgene oder offenliegende, auf eine Erneuerung des Königtums des Hauses David zum Ausdruck brachte. Oder nur ein symbolischer Ausdruck der Kontinuität zwischen der Zeit der Monarchie und der Zeit der Rückkehr nach Zion war. Und dann zu den Versen 3b bis 14. Von jetzt an ist die Liste einheitlich aufgebaut, mit leichten Variationen. Von den Söhnen des X, Y und mit ihm so und so viele männliche. Es werden hier 12 Väterhäuser aufgezählt und es scheint, dass die Zahl beabsichtigt ist. Die hier erwähnten Väterhäuser erscheinen auch in der Liste der Hinaufziehenden in Esra 2 und Nehemia 7 mit einigen Unterschieden in der Anordnung der Namen. Und dort erscheinen auch einige weitere Väterhäuser. Die Liste gibt ein authentisches Bild der Väterhäuser im Land Juda in der Zeit der Rückkehr nach Zion in ihren Generationen. Soweit zu den Familien, die mit Esra hinaufziehen. Dazu Anmerkungen? Herr Schattmüller.
Ja, mir ist bei der Lektüre aufgefallen, dass in einigen deutschen Bibelübersetzungen, übrigens auch in der von Philipson, die Sie neulich empfohlen haben, da nicht am Text geblieben wird, sondern dass die erfinden in Vers 8, 10, da steht im Hebräischen, in der Biblia Hebräica Stuttgartiensia, heißt da Benei Shelomit. Und das heißt ja eindeutig als Konstrukt, das formt die Söhne Shelomits. Und da erfinden diese Übersetzungen von Luther über Elberfelder und noch einige andere einfach den Namen Bani, die Söhne Banis, als Eigenname. Dabei ist Benei ja eindeutig die Söhne in Konstruktusform. Also das muss heißen, die schöne Shelomits. Und in englischen Übersetzungen in der King's George Bibel oder wie die heißt. Und in dem Fall, im Gegensatz zu meiner neulichen Kritik, richtigerweise auch in der Bibel in gerechter Sprache, die übersetzen das auch korrekt. Und ich frage mich, wie kann sich so ein an sich banaler Fehler durchziehen durch so viele Übersetzungen? Und der Herr Hieke, der Mainzer Theologe, der auch einen Nehemia-Kommentar geschrieben hat, durch den bin ich da drauf gekommen, der meint, das rührt aus dem Übersetzungseigenwilligkeit der Septuaginta. Die machen ja manchmal so komische Sachen, erfinden Jungfrauengeburt und so erfinden sie offenbar auch den Herrn Barney, den es offensichtlich nie gegeben hat, sondern einfach schlichtweg falsch übersetzt. Aber es zieht sich halt leider durch renommierte Übersetzungen und ja, das ist mir nur aufgefallen. Jedenfalls wusste ich da, warum ich Hebräisch lerne.
Ja, ich schaue hier gerade, ich hatte mir das kopiert, was Sarah Jeffet zu dem Vers sagt. Sie schreibt tatsächlich auch, also und von den Bnei Shlomit, also von den Söhnen Shlomits, man müsse lesen von den Söhnen Bani, also von den Bnei Bani Shlomit. Und sie schlägt vor, dass eben das Bani verloren gegangen ist im Text wegen Haplographie, also weil wir ja schon vorher das Bnei haben, das sind dieselben Konsonanten und das deswegen verloren gegangen ist. Und sie schreibt eben, der Name Bani kommt aus der Septuaginta ja. Und erscheint auch noch in anderen Listen und dass es wahrscheinlich die Abkürzung von Benayahu ist. Also das ist die Erklärung, die sie bringt, aber sie kommt dadurch auch im Grunde genommen gestützt auf die Septuaginta zu der Folgerung, dass man hier den hebräischen Text ändern sollte.
Ja, und die Septuaginta, die machen ja so ihr eigenes Ding, die übersetzen ja nicht, sondern die sind eigenwillig in der Interpretation. Also
Ja, also bei der Septuaginta muss man eigentlich immer gucken, um welches biblische Buch es sich handelt. Es gibt viele Fälle, wo ziemlich klar ist, dass die Septuaginta wirklich Probleme, die im hebräischen Text sind, ein bisschen glattbügeln will. Und da, wo man ziemlich sicher sein kann, dass es sich da um eben spätere Korrekturen handelt. Es gibt andere Fälle, wo manche Forscher auch der Meinung sind, dass vielleicht die Septuaginta-Version auf eine ältere hebräische Fassung zurückgeht, die in der Masorete. Aber da muss man wirklich gucken, das hängt vom spezifischen biblischen Buch ab. Also ich glaube, was die Tora angeht, kann man, glaube ich, relativ sicher sagen, dass normalerweise der hebräische Text vorzusehen ist. Bei Esra Nehemia kenne ich mich jetzt nicht weiter aus, wie gut da sozusagen die Septuaginta-Übersetzung oder wie alt sie gilt. Das kann man nicht für die ganze Septuaginta im Allgemeinen sagen. Sie macht solche Dinge und natürlich ist keine Frage, die griechische Übersetzung, die ja wohl nicht nur für die griechisch sprechenden Juden in Alexandria gemacht wurde, sondern die auch den gebildeten griechischen Heiden zugänglich gemacht werden sollte. Da hat man auch auf manche Empfindlichkeiten vielleicht Rücksicht genommen und deswegen Dinge anders interpretiert. Und wir merken ja, es gibt keine eindeutige Übersetzung. Es gibt immer Dinge, die man unterschiedlich sehen kann. Also es muss gar nicht mal böswillig interpretierend sein, sondern wenn man übersetzt, irgendwas muss man ja hinschreiben. Und dass man dann in eine Richtung geht, die einem vielleicht näher liegend erscheint als eine andere, passiert unwillkürlich. Und darum ist es eben auch so gut, unterschiedliche Übersetzungen anzusehen.
Ja, aber Bunny steht ja nicht da. Und was die Frau Jeffert spekuliert, ist eine Spekulation.
Nein, das ist, also sie spekuliert es aufgrund der Septuaginta und hat zumindest eine mögliche Erklärung, dass das Bunny eben weggefallen ist, weil das die Wiederholung von denselben Konsonanten des vorigen Wortes war.
Ja, und ich meine eben, wenn ich den Herrn Hieke richtig verstehe, dass die Spekulation mit der Septuaginta eben anfängt. Die haben diese, genauso wie bei der Jungfrauengeburt, da haben sie ja auch
was ausgedacht. Ja, ich meine, eigentlich, man kann schon so ein bisschen grundsätzlich sagen, solange der hebräische Text nicht problematisch ist, kann man ihn auch so lassen, wie er ist. Und eigentlich hier der Satz, die Söhne Shlomits, der ist nicht problematisch. Ja. Man muss da nichts dran korrigieren. Also wenn wir die Septuaginta nicht kennen würden, würden wir nicht wissen, dass da ein Problem ist. Und, und das ist wohl auch ein Argument, was benutzt wird, zu sagen, wenn das so glatt geht, gibt es eigentlich keinen Grund, warum, da müssen wir eigentlich eher erklären, wie kommt die Septuaginta dazu, da ein zusätzliches Wort reinzubringen.
Ja, Und englische Übersetzungen haben damit offenbar kein Problem.
Ja.
Steht eindeutig die Sans von Fellow mit in der King's Bibel. Naja, das ist
interessant, jedenfalls zu sehen, wie.
Ist nicht wirklich wichtig, aber ja, es ist interessant, finde ich es schon.
Ja, dann die grundsätzliche Frage eben, wie übersetzt man? Und heute natürlich mit den modernen Techniken gibt es ja auch Möglichkeiten, Fußnoten zu machen und zumindest hinzuweisen auf unterschiedliche Lesarten, die existieren. Da kann man natürlich noch viel mehr machen, als damals möglich war. Ja, ja, soweit unsere beiden Kapitel hier zu Esras Auftreten. Herr Müller.
Ja, ich habe nur eine Frage, und zwar auf Seite 1. In 1 Chronik 5 in dem Text ist ganz unten der ewige Jude erwähnt. Wer ist hier damit gemeint, mit dem Jehosadak in dem Zusammenhang?
Also Jehosadak ist nach 1 Chronik 5 derjenige, der hohe Priester war, als die Juden aus Jerusalem exiliert wurden. Darüber hinaus kennen wir ihn nicht. Also er wird nicht im zweiten Buch der Könige, wenn ich mich richtig erinnere, im Rahmen der Exilierung erwähnt. Wir kennen ja, vor allem aus dem Buch Sacharja, seinen Sohn, das hatten wir auch schon bei Haggai, die Texte, die ich gebracht hatte, seinen Sohn Jehoshua ben Jehozadak. Der gehört ja zu denen, die mit Zerubbabel bei im ersten Zug der Rückkehrer kommen, aber von Jehozadak selbst, außer dieser Notiz hier in Chronik, wissen wir nichts.
Was bedeutet hier der ewige Jude?
Nein, als der ewige Juda, der ewige, also Gott, als Ach. Der ewige Juda und Jerusalem durch Nebukadnezar in die Verbannung führte.
Da kann Nicht man Jude, mal sehen, wie Juda. Man falsch lesen kann.
Ja, ja, der ewige Jude passt sozusagen zu dem Wegführen in die Verbannung. Da kommen alle möglichen Assoziationen. Gut, aber das hat sich klären lassen.
Danke.
Ja, nächstes Mal geht es dann um die Frage der Mischehen, die Esra auflösen wird. Und das ist zumindest, denke ich, aus unserem heutigen Verständnis eine ziemlich brutale Sache. Und dann werden wir dann mal gucken, wie Ausleger damit umgehen.
Wieso ist er nur ein Zölibat?
Einige Probleme lösen, ja. Aber außer bei den Leuten in Qumran hat es das im Judentum nicht gegeben. Also die
Retrogrades.
Ja. Gut, dann wünsche ich eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.